Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Auch scheinbar standhafte Personen lassen sich durcheinanderbringen. Davon erzählt das heutige Evangelium. Was das mit Sommer und Entspannen und Gedankensortieren zu tun hat, davon erzählt Pastoralreferentin Julia Spanier in der katholischen Morgenfeier.
Ein stattlicher Mann. Groß, breite Schultern, sportlich und gepflegt. Seine Kleidung sitzt. Er läuft mit geradem Rücken und fester Brust. Er wirkt geerdet und als würde er in sich ruhen. Wenn er in einen Raum kommt, nimmt er seinen Platz ein und ist sofort präsent. Anderen Menschen schaut er direkt und ruhig in die Augen. Damit gibt er seinem Gegenüber ein Gefühl von Halt und Orientierung. Auch sein Verhalten muss man nicht interpretieren. Es ist ehrlich. Seine Taten passen zu seinen Worten. Er ist entschlossen, weiß, was er will, wo er steht im Leben und was seine Rolle ist. Mit dieser Schubladenvorstellung für einen perfekten Vorzeigemann grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen einen guten Morgen. In genau diese Kategorie würde ich nämlich den Apostel Simon einordnen, wie ihn der Evangelist Matthäus in den ersten Kapiteln beschreibt. Er ist schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Er hat also schon einiges gelernt und erlebt, als Jesus ihn fragt, für wen er Jesus hält. Um eine Antwort ist er nicht verlegen. Jesus, der Christus, ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das kommt ihm leicht über die Lippen. Die perfekte Antwort. Jesus wiederum nimmt das zum Anlass, ihn einen Blick in die Zukunft werfen zu lassen und ihm einen sprechenden Namen zu übertragen. Aus Simon wird Petrus, der Fels, auf dem Jesus die Kirche bauen wird. Petrus bekommt die Schlüssel fürs Himmelreich übertragen und wird so zur Schlüsselgestalt der Kirchengeschichte. Jesus erkennt in Petrus Fähigkeiten, die vorbildhaft für die Kirche der Zukunft sind. Das Evangelium des heutigen Tages schließt an das Messias-Bekenntnis an und erzählt die Geschichte des Petrus weiter.
In jener Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen und sagte: Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Man fragt sich bei dieser Perikope, ob sie vom gleichen Petrus erzählt. Der, der eben noch so stark und fest im Glauben und im Leben stand, ist erschüttert. Er kann nicht glauben, was Jesus da gerade gesagt hat. Leiden, sterben und auferstehen wird er? Was gleich bleibt, ist, dass er sofort antwortet. Nur eben anders, als man es vermuten könnte. Anstatt das anzunehmen, was Jesus sagt und ihm seine Unterstützung auf seinem Lebensweg zuzusagen, widerspricht er. Wer lässt schon gerne eine Person, die einem so lieb geworden ist, auf einen Leidensweg ziehen? Was menschlich nur zu gut nachvollziehbar ist, fühlt sich aus der Glaubensperspektive nicht ausreichend an. Ist sein Bekenntnis nun nichts mehr wert? Wie konnte er nur so schnell die Stabilität verlieren? Was hat Jesus denn dann in Petrus gesehen, wenn Bekenntnis und Unverständnis so nahe beieinander liegen? Tritt hinter mich, du Satan! Diese Aussage klingt in meinen Ohren ziemlich heftig. Würde zu mir das jemand sagen, wäre das so ziemlich die schlimmste Beschimpfung, die ich mir vorstellen könnte. Das Wort Satan assoziiere ich mit dem personifizierten Bösen und das passt für mich, für Petrus nicht und auch nicht für seine Emotionen und Gedanken in diesen Versen. Ich kann irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass er so reagiert. Jemand, der Jesus gerade noch als Messias erkennt und seinen Glauben offen zeigt, kann doch nicht ein paar Verse später das personifizierte Böse sein. Im griechischen Urtext des Evangeliums wird auch das Wort Satan verwendet, eigentlich ein Wort hebräischen Ursprungs. Es bedeutet Widersacher, Ankläger oder Verfolger, also eine Macht, die sich dazwischen drängt und Menschen verunsichert. Besser hätte es mir gefallen, wenn dort ein anderes griechisches Wort stehen würde, das meiner Meinung nach besser erklärt, was Satan bedeutet. Häufig wird in der Bibel nämlich das griechische Wort Diabolos und das Verb Diabalein anstelle von Satan genutzt. Es setzt sich zusammen aus Dia für auseinander durch und Balein, werfen. Diabalein heißt also so viel wie durcheinanderwirbeln, durcheinanderwerfen oder verwirren. Vielleicht ist es das, was in Petrus geschieht. Alles, was er bisher mit Jesus erlebt hat, was er von ihm gelernt hat, wie Jesu Verkündigung sicherlich auch sein Gottesbild verändert hat, wird durch die Ankündigung des Leidens, Sterbens und der Auferstehung durcheinandergewirbelt. Diese Aussicht auf einen leidvollen Lebensweg kann nicht möglich sein für Gottes Sohn. Gott möge das verhindern. Petrus, der Anführer, Bekenner und das Vorbild im Glauben, kann nicht nachvollziehen, zu welchen Schritten Gott für die Menschen bereit ist. Wie auch, denn das bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Das Durcheinander, in das Gott mitten hineinspricht, begegnet uns nochmal in der Bibel. Ganz am Anfang, schon in der Schöpfungserzählung. Dort, wo irgendwann das Leben einzog, biologische Gesetzmäßigkeiten sich ihren Weg gebahnt haben und das menschliche Leben entstanden ist und die Entwicklung darauf ihren Lauf nahm, war am Anfang ein ganz wildes Tohuwabohu. Genau dieses hebräische Wort steht nämlich in der Bibel, wo wir lesen können, die Erde war wüst und wirr. Aber neben dem ganzen Chaos, der ganzen Verwirrung war da noch etwas. Gott schwebt über dem Wasser und nimmt das Tohuwabohu in Augenschein. Dann fängt Gott an zu sprechen, um der Erde durch seine Worte Gestalt zu geben. Durch Gottes Wort wird eine Klarheit in das heillose Durcheinander formuliert, die ordnet, sortiert und für alles Geschaffene gute Plätze findet. Wir Menschen sind dafür empfänglich, uns durcheinanderwirbeln zu lassen. Da geht es uns nicht anders als Petrus. Wie oft schon war ich mir eigentlich so sicher, was gut für mich ist. Und dann kam da eine kleine, vielleicht sogar unbeabsichtigte Bemerkung von einem Mitmenschen, die alles durcheinander bringt. Man beginnt nochmal, alles von vorne durchzudenken und wägt nochmal ab, ob das wirklich die bestmögliche Variante ist. Wie oft schon habe ich mich dabei ertappt, dass ich mir habe einreden lassen, etwas ganz dringend zu brauchen. Klar, denn so funktioniert Werbung und nur deshalb kann sie ihre Wirkung entfalten. Der größere Fernseher wird angeschafft, weil ein noch besseres Filmerlebnis garantiert wird und weil alle jetzt so einen haben, obwohl der alte eigentlich noch seinen Dienst tut. Aber wer will schon in solchen Dingen nicht up-to-date sein? Oder die Reisepläne werden überarbeitet, weil man einer Influencerin folgt, die weiß, was man braucht, damit die Entspannung auch wirklich entspannend wird und wo der Ort ist, den man dringend bereisen sollte, denn sonst würde etwas im Lebenslauf fehlen. Oder das vermittelte Schönheitsideal, das vielleicht sogar gefährliche Züge annehmen kann, wird als Ziel für eine glücklichere Existenz ausgelobt und man versucht, es zu erfüllen. Treibt Sport, kauft Pülferchen oder stellt die Ernährung um. Und wenn man das Ziel dann erreicht hat, gibt es vielleicht schon ein neues Ideal, dem man nacheifern kann. Die Körner der Unzufriedenheit werden in den privaten Bereich gesät und wirbeln durcheinander, was man eigentlich für sich als gut oder zufriedenstellend eingeordnet hatte. Was für den privaten Bereich gilt, gilt für das gesellschaftliche Zusammenleben ganz genauso. Die Ausmaße des Auseinanderwirbelns und des Säens von Unzufriedenheit können wir weltweit beobachten. Die Schwierigkeit dabei ist gar nicht so sehr, dass Dinge durcheinander gewirbelt, neu bewertet und geordnet werden und man so zu einem guten Schluss für das Leben kommt. Das ist normal und sehr wichtig. Schwierig wird es dann, wenn ein so großes Durcheinander herrscht, dass man nicht mehr sehen kann, was gelingt und gut ist im eigenen Leben und auch in der Gesellschaft. Als Mensch bin ich bestrebt, dass mein Leben gelingt. Ich will etwas Gutes tun, für mich und für andere. Das braucht immer wieder eine Vergewisserung, dass man gute Entscheidungen trifft, die das Potenzial haben, sich zu entfalten. Ich lebe in einer Gemeinschaft und bin auf sie angewiesen. Dass nicht nur lokal, sondern global alles zusammenhängt, müssen wir im Augenblick auch schmerzlich erfahren. Mein Handeln hat eine größere Auswirkung als auf meinen engen Familien- und Freundeskreis. Auch deshalb ist es wichtig, den Anstoß zu nutzen und dem Durcheinandergewirbelten eine neue Ordnung zu geben. Es braucht immer wieder eine neue Ordnung. Vom heutigen Evangelium haben wir vorhin nur einen kleinen Teil gehört. Es geht noch weiter und darin lassen sich kleine Hilfestellungen ableiten, die beim Ordnungsschaffen helfen können.
Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten.
Zunächst nennt Jesus das Durcheinander beim Namen, auch wenn es richtig hart klingt. Er sagt: Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Dinge, die benennbar sind, verlieren ihren schlimmsten Schrecken. Indem Jesus klar aussprechen kann, womit Petrus sich hat durcheinanderwirbeln lassen, ist gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, eine Neuordnung zu starten. Mühsam wird es sein und erstmal ein Gedankenexperiment, dennoch, es ist der erste Schritt getan. Wo ich selbst formulieren kann, warum ich durcheinander gewirbelt wurde, bin ich näher an einer guten Lösung als an einer falschen Entscheidung. Eine zweite Sache fällt auf. Jesus verscheucht den Satan in der Bibelstelle nicht, sondern lässt ihn zurücktreten. Das Lebensfeindliche tritt hinter das zurück, was dem Leben dient, nämlich Gott. Wie herrlich realistisch ist diese Aussage. Jesus weiß ganz genau, dass wir auf unserem Lebensweg immer wieder durcheinander gewirbelt werden. Das wird nicht weggewischt oder die Würde eines Menschen deswegen in Frage gestellt. Jesus nimmt es als menschliche Lebensrealität an. Er setzt aber vor alle Verwirbelungen sich selbst, weil Gott einen lebensfreundlichen Ansatz für uns Menschen hat, der das Leben reich macht und mich selbst unbeschreiblich wertvoll und wichtig, in meinem Gelingen und in meinem Scheitern. Auch einen Ansatz der Lebensgestaltung liefert Jesus in dieser Bibelstelle gleich mit. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das klingt nach harter Lebensrealität. Wer will denn schon gerne ein Kreuz auf sich nehmen? Vielleicht geht es aber gar nicht so sehr darum, sich noch mehr und noch mehr aufzuladen, sondern das annehmen zu können, was unser Lebensweg für uns bereithält. Das sind die kleinen Kreuze des Alltags. Das Mitdenken für die ganze Familie bei der Planung und beim Zusammenpacken für den Urlaub zum Beispiel. Oder die Last, die entsteht, weil man nicht mehr weiß, wie man das Leben finanzieren soll. Oder das Gefühl, nicht zu genügen. Das alltägliche Leben bringt genügend größere und kleinere Belastungen mit sich. Natürlich kann es dann auch noch sein, dass Krankheiten, Sorgen, Verluste, ungewollte Abschiede und Veränderungen oder andere Belastungen noch zusätzlich den Lebensweg herausfordern. Das Kreuz anzunehmen ist nicht einfach, aber die Annahme kann eine Möglichkeit sein, dem Durcheinandergewirbelten zu begegnen. Im Annehmen lerne ich mich selbst besser kennen. Das endet nicht im Jugendalter. Immer wieder werde ich in neuen Lebenssituationen und auch in sich wiederholenden Aspekten Facetten an mir entdecken, die ich erst einmal einordnen muss und die mir neu sind. Es sind vielleicht immer dieselben Fragen. Die Antworten darauf werden sich im Leben aber vielfach ändern. Was macht mein Leben aus? Was ist mir wichtig und unverzichtbar für mein Lebensglück? Welche Talente kann ich gerade einbringen für andere? Was nervt mich? Und wie kann ich mit der Situation besser umgehen, die diesen Stress hervorruft? Wo sind meine wunden Punkte und Schwachstellen? Wofür kann ich Energie und Eifer aufbringen? Was habe ich nicht schon alles geschafft und gemeistert in meinem Leben? Je besser ich mich selbst kenne, desto schwerer wird es, mich durcheinanderwirbeln zu lassen, und desto leichter wird ein Weg aus dem Chaos, auch wenn ich dabei mein Kreuz trage. Weil Gott ganz Mensch geworden ist, kennt er Leid und Not und das Chaos, das das Leben zum Kreuz werden lässt. Gott zaubert es nicht weg, sondern nimmt es ernst und bietet uns an, diesen Weg mitzugehen. Einen Weg, den er selbst gegangen ist.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf.
Jesus spricht in der Bibelstelle von der Nachfolge und diese erfordert Geduld. Das könnte auch ein Anknüpfungspunkt für den Umgang mit den Verwirbelungen im Leben sein. Schritt für Schritt gehen, sich vergewissern, wo es weitergeht. In Ruhe auf sich wirken lassen, was man erlebt hat. Und eben nicht weiterrennen und so schnell wie es geht das Ziel erreichen. Nachfolge ist nicht das Kopieren einer anderen Person, sondern es meint, die eigenen Schritte zu gehen auf einem mehr oder weniger ebenen Weg. Eine Geschichte verdeutlicht diese notwendige Geduld auf dem Weg der Nachfolge.
Ein Schüler klagte seinem Meister, sein Geist und sein Leben seien ständig im Durcheinander. Anderer Leute Worte, laute Umstände und unerwartete Probleme würden ihn sofort aus der Ruhe bringen.
Petrus ist in der Bibel nicht nur als heldenhafter Freund Jesu dargestellt. Er kennt die Glücksmomente, er erlebt, was Gottvertrauen heißt. Aber er zweifelt auch, lässt sich durcheinander wirbeln, wird seiner Rolle nicht gerecht, ist impulsiv oder fragend, wie es weitergehen soll. Petrus schafft es zu bereuen, Fehler einzugestehen und auf Vergebung zu hoffen. Er bleibt aber nicht bei seinen Fehlern stehen, sondern geht den Weg weiter, überwindet die Hindernisse und geht auch mal die längere Strecke. Ihm traut Gott zu, ein Vorbild zu sein und setzt auf ihn, was die Zukunft der Gemeinde angeht. Wie ernst also nimmt Gott uns in unserem So-Sein? Mitten in mein persönliches Chaos spricht Gott ein Wort, das ermutigt, stärkt, Fantasie und Kreativität gibt, herausfordert und auch mal durcheinander bringt. Aber auch die Lösung liegt in mir und ich darf, wie Petrus, darauf vertrauen, dass sie zum Vorschein kommen wird und Gott mich auf diesem Weg begleitet. Als Wegweiser auf diesem Weg kann das Liebesgebot stehen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was könnte Schönes auf dieser Welt wachsen, wenn das Durcheinandergewirbelte von diesen Grundsätzen mehr und mehr durchzogen würde? Dann dürften wir noch lauter in den folgenden Gesang einstimmen, in dem es heißt: Schau auf die Welt, alles um uns herum und staune Tag für Tag. Schau auf die Welt, so viele Freuden schenkt sie uns, so viele Wunder warten auf unserem Weg auf uns. Lobpreis sei dir, Gott, für deine Schöpfung. Mach unser Herz dankbar, damit wir all die Geschenke sehen und den Segen. All das kommt von dir. Gott verspricht nicht, dass das Leben leicht ist und frei von Chaos. Aber Gott verspricht mitzugehen und sein Wort hineinzusprechen in das Durcheinander dieser Welt. Gott ist da mit seinem Segen. Der Segen begleite uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.